Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen mit einem kleinen Partyhinweis an alle Hexen unter uns. Heute Abend ist ja Walpurgisnacht, heißt, prüfen Sie nochmal Ihren Besen und ja, dann dürften Sie auch schon mal so langsam Richtung Brocken im Harz sich auf die Reise machen. Da steht ja wieder ein traditionelles, aber dennoch ausgesprochen heißes Date an heute Nacht. Allen Nicht-Hexen raten wir die Reise nach Burg Hülshoff im Münsterland. Da nämlich findet gerade ein sehr famoses Hexen-Kunst- und Kulturfestival statt. Mehr dazu hören Sie gleich hier im Kompressor. Und ob Hexe oder nicht, seien Sie ganz herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hier ist Dagmar.
Ja? Was mit dir denn?
Ich kann heute nicht kommen.
Dagmar, wir haben Abrechnung.
Ich weiß.
Was ist los?
Ich hab total Echo.
Och nö. So schlimm?
Naja, hörst ja.
Warst du wieder zu lange alleine?
Ich fürchte ja.
Dagi, du weißt doch, dass du sofort Echo kriegst, wenn du alleine bist.
Ja.
Jetzt kann ich die Scheißabrechnung wieder alleine machen. Corinna hat Hals und Norbert ist zwar wieder da, aber sein Megafon-Syndrom macht hier alle verrückt.
Sabine, tut mir leid. Ich kann doch nichts dafür.
Ja, bei uns im Deutschlandradio, da heißt es heute Abschied nehmen. Abschied von einem bei uns in der Redaktion sehr geliebten Format. Das haben Sie eben gehört. Es geht um die Wurfsendung. Diese kleinen, subversiven Tonkunstschnipsel liefen jetzt 20 Jahre lang immer wieder verstreut und versteckt im Programm. Manchmal haben sie irritiert, manchmal waren sie sehr poetisch, sprachakrobatisch oder musikalisch. Oft waren diese Wurfsendungen aber auch einfach super lustig und haben uns wenigstens von jetzt auf gleich gute Laune gemacht. Heute gehen die letzten Wurfsendungen hier über den Äther. An ihrer Stelle wird es in Zukunft neue und auch andere Formate für die Ohren geben. Hier im Deutschlandfunk Kultur verabschieden wir uns mit einer Extrasendung heute um 22.03 Uhr, wo es nochmal den Mitschnitt der Live-Bühnenshow Wurfsendung nonstop mit 99 Mini-Hörspielen geben wird. Und hier im Kompressor, da hören Sie in dieser Stunde auch noch zahlreiche unserer Lieblingswurfsendungen. In Berlin und auch anderswo auf Tournee unterwegs. Schätzungen zufolge starben mehr als 50.000 Menschen in Europa wegen angeblicher Hexerei auf dem Scheiterhaufen. Die meisten von ihnen waren Frauen. Das Center for Literature Burg Hülshoff nimmt jetzt die Walpurgisnacht zum Anlass, um an die Schicksale dieser Frauen, ihr verloren gegangenes Wissen zu erinnern und ihre Selbstermächtigung zu feiern. Nenn mich Hexe, heißt das Festival denn auch, zu dem auch ein Witch Walk gehört, basierend auf dem Gedicht von Buchpreisgewinner Kim de Lauraison.
Für Anna zu Steinhaus. Erstens, weil du Anna zu Steinhaus warst und eine Hexe wurdest. Zweitens, weil die Fragen deiner Peiniger nicht überliefert sind. Drittens, weil du nur noch deine 43 verwirrten Antworten des Verhörs hast. Viertens, weil du gelebt hast, um zu leben, aber getötet wurdest, um als Antwort weiter zu sterben.
Die Künstlerin Lena Willeken und Sarah Chesney haben das Gedicht vertont und über diesen sogenannten Soundwalk und das gesamte Hexenfestival sprechen wir jetzt mit Sarah Chesney. Schönen guten Tag.
Hallo.
Es geht in diesem Soundwalk, den wir gerade gehört haben, um eine ganz konkrete Geschichte. Die Geschichte einer Frau, die, ich glaube, 1618 ermordet wurde, Anna zur Steinhorst. Was weiß man heute über diese Geschichte und was hat sie daran so interessiert?
Genau, wie so oft bei diesen ermordeten Frauen weiß man ja eigentlich nur noch, was die Peiniger und sozusagen die Täter von ihnen in die Geschichte eingeschrieben haben. Und genauso war es bei Anna zu Steinhaus auch. Sie war eine alleinstehende Frau, also völlig schutzlos. Sie war 60, also in dem 17. Jahrhundert tatsächlich auch in einem hohen Alter schon, auch typisch. Sie war vermutlich verwitwet und hatte zwei uneheliche Kinder und sie kam nicht aus Münster selber. Also sie stand wirklich am Rande der Gesellschaft. Man hatte sie wohl auch beim Betteln beobachtet. Genau, da schlug die Hysterie zu, der Mob schlug zu und sie wurde bezichtigt, sie habe ihrem 9-jährigen Enkel die Zauberei beigebracht. Das ist jetzt auch in dem Fall wirklich auch besonders interessant, dass da die Anschuldigung sogar aus oder durch die eigene Familie stattgefunden hat. Da sieht man auch, wie sehr die Leute damals wirklich ja an Zauberei und Hexenwerk und Übernatürliches geglaubt haben. Aber der Grund, warum sie das dann instrumentalisiert haben, war natürlich einfach eventuell Leute loszuwerden, sich auch irgendwie ihren Besitz zu ermächtigen oder einfach, weil sie sie nicht ausstehen konnten. Also genau, und von Anna weiß man tatsächlich, und da das hat eben auch die Inspiration für Kim de Lorison, was ich auch interessant finde, sind in den Stadtarchiven ihre Antworten protokolliert und archiviert und das war die Inspiration. Und natürlich waren diese Antworten verwirrte Antworten, weil sie unter schlimmer Folter und unter Schmerzen entstanden sind. Und genau, es hat dann eine Weile gedauert. Ich glaube, sie wurde mehrere Male, man nannte das peinliche Verhör. Schließlich bekam man dann dieses Bekenntnis von ihr. Sie hatte dann zugegeben, dass sie tatsächlich, ich weiß nicht, vom Teufel Kraut angenommen oder was auch immer die sich da eigentlich für sie ausgedacht hatten, muss man ja sagen. Mhm. Und sie wurde zum Verbrennen verurteilt und dann gnädigerweise nur noch erhängt. Nur noch erhängt, ja.
Jetzt kennen wir Hexen ja in erster Linie wirklich aus dem Märchen oder vielleicht auch noch positiv konnotiert als kleine Hexe bei Ottfried Preußler oder die Töpfchenhexe oder ebenso als gutmütige Hexe. Aber tatsächlich erfährt ja die Figur der Hexe ja im Grunde seit den 70er Jahren eine starke Renaissance, auch eine feministische Umdeutung. Inwiefern?
Ja, also es ist natürlich so, genau, in der Popkultur oder auch in der letzten, also in der, das ist auch die Geschichte der Selbstermächtigung und des Empowerments, zu sagen, ja, ich bin eine Hexe, ich verfüge über sexuelle Freiheit, ich habe Macht über andere, ich habe vielleicht auch ein Geheimwissen. Das macht natürlich wiederum Angst. Das macht ja immer Angst, ne? Also alles, auch, man muss ja natürlich sagen, auch diese Idee, oder auch das Bild der Hexe als verführerische, übermenschliche und machtagierende Person ist trotzdem immer im Geheimen. Das musste ja trotzdem immer im Geheimen stattfinden. Es war trotzdem eigentlich immer auch in Ordnung, diese wiederum zu verfolgen. Und das hat sich eigentlich bis heute ja so gehalten.
Die Hexe bekommt also im Grunde eine Umdeutung. Die Hexe wird zum Ehrennamen, wenn man so will. Und deswegen heißt ihr Festival, trägt diesen wunderschönen Titel, Nenn mich Hexe. Sarah Chesney, haben Sie denn eigentlich sonst auch schon mal sich in Ihrer Kunst mit der Hexe als Figur beschäftigt?
Auf jeden Fall. Genau, vielleicht einfach mal auch ein bisschen was zu diesem Duo von mir und Lena Willekens. Seit 2016 arbeite ich mit Lena Willekens, die selber auch Musikerin und Produzentin ist, aber auch wie ich Kunst studiert habe. Also wir haben so einen interdisziplinären Ansatz in unserem prozessualen und audiovisuellen Werk. Das nennt sich Phantom Kino Ballett und das umfasst eben Performance, Video, Installation und da kommen eigentlich alle möglichen Einflüsse zusammen aus Musik, Film, bildender Kunst und deswegen passte auch hier die Zusammenarbeit sehr gut. Und genau, und in diesem, ich sag mal, dieser großen Collage haben uns schon immer Stimmen interessiert, die als sperrige Position angesehen werden, also außerhalb der Gesellschaft stehen. Dazu gehören auch vermeintlich hysterische Personen, genau, die Nervous Breakdowns, Wutanfälle zulassen, sowas interessiert uns. Und genau, alles, was das Verhalten, was gängige Konventionen sprengt, das wollen wir herausstellen, denn es erfordert eben auch Mut und Kraft und es liegt auch eine besondere Schönheit darin. Und da kamen wir gar nicht drum herum, natürlich auch Personen zum Wort kommen zu lassen, die einer Hexenzuschreibung zukommt, ja, oder sich selber auch als Hexe bezeichnen.
Jetzt würde mich noch interessieren, wir haben also schon einen kleinen Ausschnitt gehört, aber wie wird denn das jetzt dann in der Stadt Münster überhaupt zu hören sein? Also muss man von vornherein wissen, das gibt diesen Witch Walk, da werde ich mir jetzt irgendwo Kopfhörer besorgen oder wird man richtig gehend auch irgendwie überrascht, angefallen von diesen Sounds, von dieser Collage?
Nee, eigentlich ist es erstmal, es ist eher subversiv, würde ich jetzt mal sagen. Also genau, wir haben diese Soundpoem erstellt und es ist über einen QR-Code für jeden zugänglich, also auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt beim Festival teilnehmen oder Besucher sind. Und wir haben eben, als wir diese Soundpoem, als wir diese Vertonung oder diese Collage klanglich vorbereitet haben, auch parallel in einer visuellen Umsetzung gearbeitet. Und das Ganze, wo diese, das ist wie so eine kleine Parade von Stickern und die sind dann als Sticker, sind als Sticker eben produziert worden und sind eben für jeden potenziell sichtbar. Und ich hoffe auch, dass der ein oder andere Sticker dann aus Münster herauswandert und die Geschichte von Anna zu Steinhorst und damit auch die Hexenverfolgung weiter in die Welt herausgetragen wird. Aber genau, am allerschönsten natürlich, also wenn man jetzt auch schon mal was gehört hat, das schon, wenn man das über einen Kopfhörer hören würde. Ich könnte mir das auch gemeinsam mit gutem Sound vorstellen, aber so dieses Flanieren durch Münster laufend und dann eben auch diesen Sound auf den Kopf haben, der auch wieder so eine Art Raum durch Zeit und Raum und zum Thema entwickelt, das wäre schon ideal.
Also der Witchwalk ist nur ein Programmpunkt dieses tollen Festivals. Was gibt's da sonst noch zu entdecken? Was sind so Ihre heimlichen Highlights?
Also ich habe schon zwei ganz konkrete Highlights, weil ich eben zur Eröffnung und zum Wochenende da war und ich habe die Ausstellung, die auf der Burg Hülshoff zu sehen ist, Körpersprache, das sehr zu empfehlen und eben den Abend habe ich auch dort erlebt mit dem Kollektiv aus Berlin-Neukölln, Parallelgesellschaft. Das war für mich ja wirklich sehr eindrucksvoll, weil ich kann dieses Künstlerkollektiv sehr empfehlen.
Sagt Sarah Chesney, die gemeinsam mit Lena Willekens ein Kind de l'Horizon-Gedicht zum Witchwalk verwandelt hat. Ein Soundpoem, das man jetzt in Münster im Rahmen des Droste-Festivals Nenn mich Hexe erleben kann. Bis zum 5.5. geht das Festival Nenn mich Hexe noch und zwar in und um Münster herum, vor allem auf der Burg Hülshoff in Havixbeck bei Münster. Sarah Chesney, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Michael Leverkus.
Die Sängerin und Moderatorin Ina Müller wird beim ESC-Finale in Malmö die Punkte der deutschen Jury verkünden. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk mit. Müller ist seit Jahren mit ihrer Sendung Inas Nacht im Fernsehen erfolgreich und wird zum zweiten Mal für die Verkündung der deutschen Punkte zuständig sein. Für Deutschland tritt in diesem Jahr der Sänger Isaak mit seinem Song Always on the Run an. Für das Rahmenprogramm beim ESC-Finale am 11. Mai ist Barbara Schöneberger vorgesehen. Welche Hobbys hatte der Schwiegervater von Julius Cäsar? Vermutet wird, dass die 1750 entdeckten Papyrus-Schriftrollen in Neapel zu seinem Besitz gehörten und die machen gerade Schlagzeilen. Denn dank neuer Diagnosetechniken konnten Archäologen in Italien unbekannte Teile dieser Papyrus-Schriftrollen entschlüsseln und neue Erkenntnisse über das Leben des griechischen Philosophen Platon gewinnen. Das teilte der britische Guardian mit. Vor rund 2000 Jahren sind die Schriftrollen beim Ausbruch des Vesuvs von Vulkanasche begraben worden. Ein Teil des neu lesbaren Textes schildert, wie der Philosoph seinen letzten Abend verbrachte und der Musik einer Flöte spielenden Sklavin lauschte. Aus dem Text geht auch hervor, wo und wann Platon selbst in die Sklaverei verkauft wurde. Die entschlüsselten Worte deuten auch darauf hin, dass sich Platons Grabstätte in dem ihm zugewiesenen Garten der Akademie von Athen befand, der ersten Universität der Welt, deren Gründung ihm zugeschrieben wird. Platon gilt als eine Schlüsselfigur in der Geschichte der westlichen Philosophie. Er lebte bis etwa 350 vor Christus. Alles neu macht der Mai. Das gilt auch für den Berliner Liedermacher Reinhard May. Dessen Musikalben erscheinen fast immer in diesem Frühlingsmonat, wie auch jetzt sein neues Album Nach Haus. Warum das so ist, erläuterte der 81-jährige Musiker heute in unserem Programm.
Ich liebe es, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt. Ich liebe es, wenn es dunkel ist zu schreiben. Und dann ist das Album irgendwann im Februar, März fertig geschrieben, aufgenommen und die Zeit, das zu produzieren. Und dann ist es Mai. Ich liebe das, in meinem Schreibzimmer zu sitzen. Ich sehe dort auf die Bäume, die im Herbst ihr Laub verlieren. Dann sehe ich die kahlen Äste, ich sehe, wie der Schnee auf den Ästen liegt und dann kommt das Frühjahr, ich sehe die Knospen in den Kastanien und wenn die Kastanien Blätter haben, dann weiß ich, jetzt muss langsam das Album kommen, jetzt wird es wieder Mai.
Der Musiker Reinhard May, viele seiner Songs sind Kult, etwa Über den Wolken und Ich bin Klempner von Beruf. In Großbritannien steht die Shortlist für das Museum des Jahres fest. Der Preis gilt als bedeutendste Auszeichnung weltweit für Museen, wie die BBC berichtet. Alle 5 Kandidaten gelten als leuchtende Beispiele für die Wirkung, die Museen auf lokaler und nationaler Ebene erzielen können, und stellen die Gemeinschaft in den Mittelpunkt ihres Programms. Wie etwa das zum Victoria and Albert Museum gehörende Young V&A, das mit seinen Räumen die Kreativität von Kindern und Jugendlichen durch spielerisches Gestalten fördert. Am 10. Juli wird der Sieger für das Museum des Jahres bekannt gegeben. Der erste Preis ist mit umgerechnet 140.000 Euro dotiert. Alle anderen Museen erhalten rund 17.000 Euro.
Morgen startet in München zum 39. Mal das DOCFest, Deutschlands größtes Dokumentarfilmfestival, bei dem über 100 Filme aus über 50 Ländern zu sehen sein werden. Es geht um den Zustand der Demokratie, um KI und grundsätzlich auch darum, den Blick zu weiten, andere Sichtweisen, andere Kulturen kennenzulernen. Wir sprechen jetzt dazu mit Barbara Off. Sie ist Kuratorin beim DOCFest München und leitet die Sektion Filmmaking in Exile. Ganz herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, guten Tag.
In diesem Jahr liegt eben ein Schwerpunkt des Programms bei Filmemachern und Filmemacherinnen, die im Exil arbeiten müssen. Wie kam das zustande?
Ja, wir haben beim DOCFest traditionell eigentlich immer eine Reihe, die sich mit Gastländern befasst. Also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir eine Reihe zu Filmen von türkischen Filmemacherinnen, um dann auch einen Blick eben in diese Länder zu werfen, oder Spanien, und haben da immer wieder durchgewechselt. Und dieses Jahr haben wir in der Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut uns überlegt, wäre es auch mal spannend, den Blick nicht auf ein einzelnes Land zu legen, sondern auf das Exil, weil viele Menschen ja nicht mehr in ihren Heimatländern leben können, migriert sind. Und wir haben uns überlegt, wir möchten mal einen Fokus auf diese postmigrantischen Lebensweisen richten und schauen, wie es den Filmemacherinnen und Menschen auch im Exil geht.
Und was für Filme sind das? Also handeln die wirklich in erster Linie vom Ankommen oder sind die vielleicht auch voller Nostalgie, ein Blick auf das, was verloren gegangen ist? Gibt es da sowas wie rote Fäden?
Ja, die gibt es ja immer in diesen Programmen, und es gibt verschiedene sozusagen. Wir haben 5 Filme insgesamt ausgewählt aus verschiedenen Ländern oder beziehungsweise Filmemachern aus verschiedenen Ländern. Und zum einen geht es eben darum, warum mussten die Filmemacherinnen fliehen? Also mit dem Film Belarus 2334 zeigt uns die Filmemacherin Tanja Svirepa, warum sie Weißrussland verlassen hat. Also es wird auf die Proteste in Minsk hingewiesen, und man sieht, was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft auch hatte, die brutale Niederschlagung. Wir haben auch 2 Filme, die sich mit dem Iran beschäftigen, beziehungsweise von iranischen Filmemacherinnen. Da geht es darum, wie Frauen im Iran leben, dass sie ein Kopftuch tragen müssen, dass sie unterdrückt werden. Also wir haben eine ganze Reise von 1979 bis ins Heute zu dem Ruf Frau, Leben, Freiheit, den uns da die iranische Filmemacherin Farhanas Sharifi aufzeigt mit My Stolen Planet. Und dann geht es aber auch um das Leben im Exil. Also zum Beispiel auch eine iranische Autorin, die Narges Kalhor, ansässig in München, hat einen ganz tollen Film gemacht, der Shahid heißt. Und bei ihr geht es darum, dass sie einen Teil ihres Nachnamens weghaben möchte. Also das ist Shahid, sie heißt Narges Kalhor Shahid. Und wir begleiten sie, wie sie in der deutschen Bürokratie, also beim Kreisverwaltungsreferat in München, den Antrag stellt, dass dieser Namensteil weggemacht wird, und wie sie da sich quasi in den Wirren der deutschen Bürokratie zurechtfinden muss. Mhm. Das ist sehr unterhaltsam auch, ein doku-fiktionaler Film. Und dann nicht so sehr unterhaltsam und eher betrübend ist natürlich auch das Leben im Exil für Leute, also für den Filmemacher zum Beispiel Yasser Kasab aus Syrien, der allein in Schweden sitzt und dort einen Neustart machen will. Und man ist immer dabei, wie er mit seiner Familie in Syrien telefoniert, mit seinem Vater, und mit ihm zusammen auch einen neuen Film machen will. Und immer wieder diese Telefonate und die Bilder in Schweden im dunklen Winter, wo man ganz stark merkt, wie schwer das auch sein kann, dieses Leben im Exil. Also wir haben da eine ganze Bandbreite von Gefühlen und Momenten, die wir da beiwohnen.
Ich würde sehr gern auch noch mal so ein bisschen über Ihre Arbeit hören, Frau Off. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch gar nicht so leicht ist, diese Filme überhaupt ausfindig zu machen. Denn wahrscheinlich haben ja viele dieser Filmemacherinnen und Filmemacher auch Schwierigkeiten, überhaupt die Gelder ranzurudern, um ihre Filme zu realisieren, sind möglicherweise auch noch gar nicht so gut vernetzt, um überhaupt eine Öffentlichkeit für ihre Filme zu finden, oder?
Ja, das ist natürlich auch Teil der Lebensrealität von Filmemacherinnen und Künstlerinnen im Exil. Aber genau dazu ist auch dieses Projekt vom Goethe-Institut, Goethe in Exile, da, dass man diese Filmemacherinnen vernetzt, sie mit auch der deutschen Kulturindustrie, deutschen Kulturschaffen verbindet. Und tatsächlich hat uns da das Goethe-Institut auch einige Filme getippt, die ihnen vorlagen, aber die Filme, die wir jetzt auch teilweise im Programm haben, sind schon international angesehen, beziehungsweise liefen auf anderen Filmfestivals. Und Nagis Kalor zum Beispiel hat in München an der Hochschule für Fernsehen und Film studiert.
Also das sind Filme, die mitunter auch wirklich im Kino zu sehen sind, zu sehen waren?
Das sind Filme, die teilweise schon ihre Weltpremieren hatten bei großen Filmfestivals und jetzt nach München ins Kino kommen und dann bei uns in der ersten Woche vom 1. Mai bis 12. Mai im Kino zu sehen sein werden und dann auch online ab dem 6. bis zum 20. Mai.
Also das Dogfest München vom 1. bis 12. Mai eben in vielen Münchner Kinos und Sonderspielorten wie dem Amerika-Haus oder der Pasinger Fabrik und dann vom 6. bis 20. Mai für alle online unter dogfest-münchen.de. Wir haben mit der Kuratorin Barbara Off dazu gesprochen. Sie leitet die Sektion Filmmaking in Exile. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen feiern dieses Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum und damit sind sie das älteste Kurzfilmfestival der Welt. Die diesjährige Ausgabe wird allerdings überschattet. Nach dem 7. Oktober hatte Festivalleiter Lars-Henrik Gass in einem Facebook-Post zur Solidarität mit Israel aufgefordert und dabei von Neuköllner Hamas-Freunden und Israel-Hassern gesprochen. Gegen die solle man ein Zeichen setzen. Dieser Post wurde als pauschale Verunglimpfung kritisiert. Es folgte ein Aufruf zum Boykott des Festivals von internationalen Filmschaffenden. Verschiedene Filmkünstlerinnen und Künstler haben tatsächlich ihre Arbeiten für diese Jubiläumsausgabe der Kurzfilmtage zurückgezogen. Das Festival steht im Sturm der politischen Auseinandersetzungen, aber damit bewegt es sich in einer langen Traditionslinie. Unser Kollege Christian Berndt schildert die bewegte Geschichte der Kurzfilmtage Oberhausen.
Als 1954 die ersten Kurzfilmtage in Oberhausen starten, heißen sie noch Westdeutsche Kulturfilmtage. Der damalige Direktor der Oberhausener Volkshochschule und Filmreferent des Volkshochschulverbandes Hilmar Hoffmann entwickelt die Idee für das Festival. Das steht zunächst ganz in der Tradition der Volksbildung. Es gibt Lehrfilme wie Kleine Laus ganz groß über Schädlingsbekämpfung.
Blattläuse. Wo sie sich auch breit machen, da leiden die Pflanzen.
Dass der Regisseur des Films in der NS-Zeit an Propagandafilmen wie dem antisemitischen Hetzfilm Der ewige Jude mitgearbeitet hatte, stört nicht. 1959 wird das Festival in Kurzfilmtage umbenannt und öffnet sich künstlerischen und experimentellen Formen. Die Kurzfilmtage bekommen ein Motto: Wege zum Nachbarn. Das sorgt für Zündstoff, so Hoffmann Anfang der 60er Jahre.
Da man hier dieses Motto ernst nimmt, da man seit Anbeginn versucht hat, sowohl ein repräsentatives Bild des Kurzfilmschaffens in aller Welt, zum anderen aber wirkliche Begegnungen zwischen Künstlern aus Ost und West zu vermitteln, kam es zum Beginn der Oberhausener Kurzfilmtage zu einer Art politischen Knalls.
Weil in Oberhausen seit 1956 Filme aus der DDR und anderen osteuropäischen Staaten gezeigt werden, hagelt es Kritik. Der Bundesinnenminister nennt die Kurzfilmtage ein rotes Festival. Die DDR-Beiträge werden von Ost-Berlin nach ideologischen Kriterien ausgewählt. Trotzdem bekommen Filme wie Jürgen Böttchers im Pergamon-Museum im Westen großes Kritikerlob. Filmgeschichte schreiben die Kurzfilmtage 1962, als junge Filmschaffende das Oberhausener Manifest veröffentlichen, den Startschuss für den jungen deutschen Film.
Dass das in Oberhausen war, ist, weil man in Oberhausen zusammenkam, wo die meisten auch mit ihren Filmen zu Gast waren. Die Filme von Kluge, von Edgar Reitz, von den Schamoni-Brüdern, das waren alles Kurzfilme, die liefen in Oberhausen und wurden in Oberhausen diskutiert. Und Oberhausen war ein Multiplikator durch die vielen sympathisierenden Journalisten, die das dann in die Öffentlichkeit getragen haben.
So der emeritierte Medienwissenschaftler und Co-Kurator der Kurzfilmtage Dietrich Leder. Wichtige Impulse in Oberhausen kommen auch aus Osteuropa. Filme von dort beeindrucken einen Fernsehrezensenten 1965 besonders.
Die neuen Kurzspielfilme kommen aus der Wirklichkeitserfahrung des Dokumentaristen, aus der Kenntnis richtiger Menschen und ihrer Verhaltensweisen und aus der Fähigkeit, Leben, wie es wirklich stattfindet, im Film zu rekonstruieren. So gibt der Kurzfilm, gibt das Festival von Oberhausen dem Spielfilm neue Kräfte, die ihn verändern.
Die Kurzfilmtage polarisieren, bekommen aber einen exzellenten Ruf als internationale künstlerische und politische Plattform des Kurzfilms. In den 70er Jahren verliert das Festival allerdings sein Alleinstellungsmerkmal.
Es gab ja auch lange wenig Konkurrenzveranstaltungen. Also je unwichtiger der Film wurde, weil schon lange das Leitmedium Fernsehen war und dann irgendwie das Internet, desto mehr Festivals gab es. Die sprossen überall aus dem Boden.
Immer wieder muss sich das Festival in Oberhausen neu erfinden. Neue Medien finden dadurch hier früher Einzug ins offizielle Programm. So hat man vor 30 Jahren den weltweit ersten Musikvideo-Wettbewerb ins Leben gerufen. Eine Sektion, die trotz des Niedergangs des Musikfernsehens neue Impulse setzt, meint die Kuratorin der Musikvideosektion Jessica Mannstetten.
Das Musikfernsehen war mal weg und dann war auch das Musikvideo weg, aber mit Aufkommen von YouTube ist das so wiedergeboren worden, weil man dann nämlich auch keine Konvention mehr zu erfüllen hatte. Und jetzt können die sich natürlich total austoben und da sieht man alle Formen, auch dokumentarische Arbeiten.
Künstliche Intelligenz ist ein ganz selbstverständlicher Teil der 70. Kurzfilmtage. So ist die Hälfte der diesjährigen Wettbewerbsmusikvideos mit Hilfe von KI gestaltet. Hier interessiert Mannstetten aber gerade nicht die technische Brillanz von KI.
Sie ist ja auch noch nicht perfekt, weil man so generiert, gerade die Hände, das weiß man ja, dass die Hände so am schwersten darzustellen sind. Und wir haben auch Videos, die genau mit diesem Unperfekten spielen und das auch so genau ausstellen.
Während man sich filmtechnisch in Oberhausen avantgardistisch zeigt, gibt man sich beim großen Schwerpunktthema der Jubiläumsausgabe sehr aktuell. Passend zum Jahr der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen präsentiert das Festival eine Sonderreihe zum Sportfilm. Doch auch das hat seine historischen Wurzeln.
Ein Grund ist, dass die Kurzfilmtage 70 werden und sich ihrer eigenen Geschichte bewusst werden. Und dabei hat man entdeckt, dass es 1968 eine Ausgründung der Kurzfilmtage gab, die sogenannten Sportfilmtage, die dann bis 1977 fünfmal stattfanden.
Im Sportfilmprogramm finden sich Filme wie Flashits von 1975 über ein Sportprojekt in Brooklyn, das afroamerikanischen Mädchen den Ausstieg aus der Armut ermöglichen soll. In der Verknüpfung von eigenwilliger Filmkunst, technischer Entwicklung und Politik präsentieren sich die Kurzfilmtage Oberhausen zum 70. Jubiläum ganz auf der Höhe der Zeit.
Christian Berndt über die Kurzfilmtage Oberhausen im Wandel der Zeiten. Und das war's für heute vom Kompressor. Wir sagen Tschüss und wir sagen auch Tschüss zur Wurfsendung.